So, hallo zusammen, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder vorne stehen kann, dass wir gemeinsam heute in Gottes Wort schauen, in die Bibel schauen, was Gott uns zu sagen hat, dass wir ein bisschen uns an dem Bibeltext ein bisschen orientieren und einfach was mitnehmen können für unseren Alltag. Die Julia hat es schon kurz angerissen, das Thema heute soll sein Hoffnung. Und die Frage ist, was gibt dir Hoffnung? Warten wir noch kurz auf die Präsentation, aufs PDF klicken. Ja, es war noch nicht eingeschaltet. Es war alles gut. War mein Fehler. Danke. Genau. Was gibt dir Hoffnung? Worauf setzt du deine Hoffnung? Und ich zeige euch jetzt ein paar Bilder und da könnt ihr einfach mal schauen, ist da was dabei, das auf dich vielleicht zutrifft? Setzt du deine Hoffnung auf dein Vermögen, groß, klein, deine Ersparnisse? Es ist nicht schlecht, was zu sparen. Es ist nicht schlecht, ein bisschen Wohlstand zu genießen. Die Frage ist, ob das die Grundlage meiner Hoffnung ist, auf ein gutes und gelingendes Leben, auf eine gute Zukunft, ob ich das darauf baue, ob ich mich darauf dann verlassen möchte. Oder ist es vielleicht deine Gesundheit? Vielleicht geht es dir gerade sehr gut oder es geht dir gerade nicht so gut. Ist es deine Hoffnung, dass du dich gesund ernährst, dass du alles tust, um gesund zu bleiben, in der Hoffnung, möglichst lange zu leben, möglichst alt zu werden? Oder ist es deine Familie? Hängt deine Zufriedenheit, dein Glück von deiner lieben Familie ab? Es ist schön, eine schöne Familie zu haben, aber investierst du da jede freie Minute und deine ganze Kraft in deine Familie in der Hoffnung, dass du dann glücklich bist, dass deine Familie glücklich ist? Bildung. Junge Menschen, jetzt haben wir heute hier keine Schulpflichtigen mehr mit im Saal, aber junge Menschen, die setzen viel auf Bildung, die investieren viel Zeit und Fleiß in eine gute Schulbildung, in einen Studienabschluss. Als Erwachsener kann das auch noch ein Thema sein im Beruf, dass man sich ständig weiterbilden muss. Es gibt so Berufe, in der IT zum Beispiel, aber auch in anderen Bereichen, wo man sich ständig auf dem Laufenden halten muss. Ist das deine Hoffnung für eine Grundlage für ein gelingendes Leben oder ist es was ganz anderes? Vielleicht was, was ich jetzt noch gar nicht aufgezählt habe, auf das du vielleicht unbewusst deine Hoffnung setzt. Vielleicht der globale Friede, wir haben es heute schon kurz gehört, wir leben in unruhigen Zeiten. Ist deine Hoffnung, dass alles wieder ins Lot kommt, dass es Frieden gibt überall oder eine gute Arbeitsstelle, dass du dich darauf verlässt, ja, du hast einen guten Job, darauf gründet sich deine Hoffnung. Das Problem ist, das alles ist gut und kann zu einem gelingenden Leben dazu beitragen. Das ist alles nicht schlecht. Das Problem ist nur, es kann auch wegbrechen. Einer oder mehrere dieser Punkte kann einfach wegbrechen im Leben. Und dann ist die Frage, ist dann auch deine Hoffnung weg? Ich möchte das Thema heute mal anhand von einem recht kurzen Psalm näher beleuchten. Bevor wir in den Psalmtext reingehen, mal eine Frage an euch. Woher kommt der Begriff Psalm? Weiß das jemand? Schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich wusste es auch nicht, also ich oute mich da auch. Ich habe es auch nachschlagen müssen. Es kommt von dem Begriff Psalterion. Das ist ein Saiteninstrument. Könnte so oder so ähnlich ausgesehen haben. Also das ist so ein Klangkörper, da sind Saiten drauf gespannt, wie bei einer Gitarre und ein Bogen wie bei einer Geige, um die zum Schwingen zu bringen. Und daher kann man die Psalmen auch als Lieder oder Loblieder betrachten. Also sie wurden in aller Regel gesungen oder mit Musik vorgetragen. Gott hat uns 150 dieser Psalmen oder Psalmenlieder oder Psalmen im Psalter, der sogenannte Psalter, im Alten Testament überliefert. Und wenn Gott uns so viele Lieder im Alten Testament überlassen hat, mit so vielen guten und wichtigen und ermutigenden Botschaften, dann ist es Gott wichtig. Und wenn Gott was wichtig ist, dann ist es in erster Linie für uns, dient es uns zum Guten und ist es für uns wichtig. Kann man sehr viel draus mitnehmen. Man denke zum Beispiel an den Psalm 23, den kennen bestimmt viele, der gute Hirte von David, der auch von manchem Arzt, habe ich auch schon mal gelesen, verschrieben wird an seine Patienten, neben den Medikamenten einfach mal im Psalm 23 zu lesen. Die Psalmen wurden von unterschiedlichen Autoren geschrieben. Wir haben jetzt gerade gehört, König David hat welche geschrieben, aber auch die Korachiten sind genannt, Asaf oder auch unbekannte Autoren. Also von manchen weiß man nicht, wer hat sie geschrieben. König David hat vor circa um 1000 vor Christus gelebt und gewirkt. Das heißt, die Psalmen sind mehrere tausend Jahre alt. Und heute schauen wir uns einen Psalm an vom König David. Das ist der Psalm 13. Und ich werde den Text hier vorne mit euch einblenden und ihr könnt vorne mitlesen oder auch eine Bibel aufschlagen oder euer Handy einschalten, was euch am liebsten ist. Für den Chorleiter ein Psalm von David. Ach Herr, wie lange noch willst du mich etwa für immer vergessen? Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen? Tag aus, Tag ein, Kummer in meinem Herzen tragen. Wie lange darf mein Feind über mich triumphieren? Schau doch her, antworte mir, Herr, mein Gott. Lass meine Augen in deinem Glanz leuchten, sonst wird mich der Tod in den Schlaf wiegen. Sonst sagt mein Feind, ich habe ihn erledigt. Und meine Gegner können jubeln, weil ich ins Straucheln gekommen bin. Aber ich habe fest auf deine Güte vertraut. Jetzt lacht mein Herz vor Freude, weil du mir geholfen hast. Ich will ein Lied singen für den Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Gleich in Vers 1 sehen wir die Anweisung für den Chorleiter. Also ein weiterer Hinweis, dass die Psalmen gesungen wurden oder mit Musik vorgetragen wurden. Kennt man heute vielleicht die jüngere Generation, Rap, Hip-Hop, das ist ein ähnlicher Stil, wo man einfach Texte spricht, Sprechgesang genannt und dann Musik dazu abspielt. Und so war das, kann man sich das vorstellen, war das damals auch schon, allerdings mit anderen Instrumenten, eher mit Saiteninstrumenten oder was man halt damals hatte. Es wird auch explizit im ersten Vers auf David als Autor hingewiesen. Also wir können sicher sein, der Psalm stammt von David. Steht nicht bei jedem Psalm dran, von wem er ist, da kann man dann das nicht genau zuordnen. Zu wem spricht hier David? Seht es alle? Vers 2, ach Herr. Das erste Wort ist schon mal interessant, ach. Das zeigt schon, wie es David eigentlich gegangen sein muss, in welcher Verfassung er war, wie es ihm ging. Und er wendet sich an Gott, an seinen Herrn. Ist es jetzt ein Gebet oder ist es ein Lied, wenn David sich an Gott wendet? Was denkt ihr?
Beides.
Genau. So habe ich es auch gesehen. Es kann beides sein. Und wir können Gebete auch in Liedern vortragen. Manchen fällt es leichter, haben da einen leichteren Zugang zu Gott, durch Lieder Gott anzubeten oder auch durch Lieder Gott, durch Psalmlieder zum Beispiel, Gott seinen Schmerz auch zu nennen. Es geht dann gleich weiter und da geht es, wie ich finde, richtig zur Sache. David redet nicht um den heißen Brei herum. Er fragt, wie lange noch, ich übersetze es mal frei, wie lange schaust du noch in meiner aktuellen Situation weg? Das sagt Gott, das sagt David zu seinem Gott, zu seinem Herrn. Ist es nicht ein bisschen direkt oder anklagend? Schließlich richtet sich David an den gerechten Gott, den Schöpfer des Universums. Er wirft mir eigentlich etwas vor in seiner Not. Hast du vielleicht schon mal so gedacht, gefühlt oder auch schon mal so gebetet? Also ich schon. Ich hatte auch schon schwierige Zeiten, dunklere Zeiten im Leben, wo mich Dinge belastet haben, beschäftigt haben, wo ich Gott nicht auf die Anklagebank gesetzt habe, aber wo ich ihm meine Not gesagt habe, wie lange soll das noch so weitergehen? Warum ist das jetzt so? Warum schon wieder ist das so? Und worum geht es David? Er macht sich Sorgen und leidet unter der Bedrängnis durch ihm feindlich gesinnte Menschen. Es können echte Feinde gewesen sein. Bei David war es zum Beispiel sein Sohn Absalom, der ihn irgendwann verfolgt hat, sich gegen ihn gewandt hat. Auch vielleicht als Folge aus dem schwierigen Verhalten David gegenüber Bathseba und ihrem Mann. Kennt vielleicht die Geschichte. Und auf jeden Fall hatte er Schwierigkeiten in der Familie. Er hatte Feinde, er hatte Saul als Feind. König Saul, als er noch König war. Kennst du das auch? Hast du auch Schwierigkeiten, dir feindlich gesinnte Menschen, vielleicht in deiner Familie? Es gibt gefühlt in jeder Familie irgendwo eine Person, mit der kommt man vielleicht gar nicht klar. Die liegt einem so quer, da kommt man einfach nicht miteinander klar. Man findet keinen Zugang. In der Verwandtschaft, bei der Arbeit vielleicht. Also meine Erfahrung ist, egal wo du arbeitest, egal bei welcher Arbeitsstelle, egal wie oft du deine Arbeit wechselst, du wirst überall einen oder zwei finden, männlich oder weiblich, ist egal, die dir das Leben ein bisschen schwer machen. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, wenn du Probleme mit einer Person hast, kommt darauf an, was es ist, aber dann die Arbeitsstelle zu wechseln, du wirst genau in einer neuen Arbeitsstelle ähnliche Probleme finden, weil das auch ein bisschen an deiner Wesensart liegen kann. Was wir hier von David lernen können, dass wir, was auch unsere Not sein mag, ungefiltert und ungeschönt zu Gott reden können. Gott hat es ihm nicht vorgeworfen. David war ein Mensch nach Gottes Herzen. Bei allen Schwächen und Fehlern, die er gemacht hat. Er war aufrichtig vor Gott. Er war, heute würde man sagen, authentisch. Wir dürfen vor Gott ehrlich sein. Wir dürfen unser Herz ausschütten. Warum? Gott sieht ja in unser Herz. Er weiß es ja schon, was wir wirklich denken, was wir wirklich fühlen. Ich brauche Gott nichts vormachen. Und ich muss es auch gar nicht. Und David hat es auch nicht gemacht. In Vers 3 wirft David Gott vor, dass David sich um sein Leben sorgen muss. Er muss sich um alles kümmern. Er sagt, Tag aus, Tag ein habe ich Sorgen. Wie lange soll das noch so sein? Ich muss mich um alles kümmern. Ich bin allein auf mich gestellt, sagt er zu Gott. Ist das so? Ist Gott so, dass er uns alleine lässt in unseren Sorgen und Ängsten und Nöten? David hat es in dem Moment so empfunden. Im Neuen Testament sagt Jesus, sorget nichts, alle eure Sorge werft auf mich. So ist Gott eigentlich. Es zeigt, Gott hat auf jeden Fall Interesse an unseren Nöten und er will uns auch helfen. Wir werden gleich nochmal darauf eingehen, warum Gott das nicht gleich tut. Doch David, der konnte das in dem Moment nicht mehr sehen. Er war gefangen in seiner Dunkelheit und manchmal verdunkelt die Not, in der wir sind, unsere Sicht auf Gott, unsere Hoffnung. Da ist es manchmal gut, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich einer christlich geprägten Person anvertraut, dass man sich öffnet und dass man gemeinsam betet. Das muss auch Vertrauen da sein, das ist und auch vielleicht Verschwiegenheit. Aber wir haben ja das Angebot hier am Ende des Gottesdienstes immer, dass er auf die Debbie, die Anne und die Edeltraut, heute ist nur die Debbie da, glaube ich, habe es zumindest vorher mal kurz gesehen, genau, dass es auf sie zugeht. Da ist euer Anliegen in guten Händen. Da könnt ihr runtergehen in den Jugendraum oder in die Küche sitzen, im blauen Salon und könnt einfach mal sagen, hey, ich habe hier eine Not, lass uns doch mal beten. Oder was meinst du dazu? Wie siehst du das? Oft hilft auch ein Blick von außen. Man ist ja gefangen in seinen Gedanken. Oft hilft auch ein Blick von außen, ein frischer Blick von außen auf die Situation. David wartet darauf, dass Gott sich ihm zuwendet, dass er ihm antwortet. Das sehen wir hier im Vers 4. Schau doch her. Er fordert Gott auf, schau mal in Situation. David spricht hier vom Tod. Er hat Todesangst. Das ist eine sehr starke Emotion. Wenn du in Todesangst bist, wir können es nur erahnen. Wir waren es vielleicht noch nie. Vielleicht auch doch, durch Krankheit oder persönlich. Aber wenn man jetzt in die Kriegsgebiete schaut, in der ganzen Welt, da sind Menschen in Todesangst. Die haben wirklich Angst um ihre Existenz. Und David hatte auch so eine Angst. Er wurde verfolgt, man wollte ihn umbringen. Und da hat er sich von Gott verlassen empfunden. Der Situation ausgeliefert, ohne Perspektive, kein Ausweg, kein Licht am Ende des Tunnels erkennbar. David steckt in der totalen Hoffnungslosigkeit. Heute würde man sagen, er steckt in einer tiefen oder einer schweren Depression. Die dunklen Gedanken ziehen ihn immer weiter runter. Vielleicht hattest du auch schon mal so Momente im Leben, wo du kein Licht am Ende des Tunnels gesehen hast, wo du die Hoffnung verloren hast, wo du gesagt, einfach nicht mehr sehen konntest, dass es vielleicht irgendwann doch nochmal besser wird. Das ist ja das Wesensmerkmal von so einer Hoffnungslosigkeit, von so einer Depression, dass man nicht mehr sehen kann, dass es irgendwann nochmal eine Änderung geben wird und besser sein kann. Diese Hoffnung hat man quasi ausgeblendet oder wird ausgeblendet. Und man kann hier ein Muster erkennen in dem Ablauf von diesem Psalm. Wenn wir in unserer Not nicht mit Gott rechnen, dann entsteht Hoffnungslosigkeit. Wenn wir denken, wir müssten alles selbst lösen, was wir sowieso nicht können. Gott weiß es ja, dass wir sind so begrenzt in unserer Kraft, in unserem Wissen, in unseren Fähigkeiten. Aber in so einer Situation hat man oft das Gefühl, es liegt alles an mir. Die ganze Last liegt auf mir. Ich muss es schaffen und man weiß ganz genau, man schafft es eigentlich nicht. Und deswegen hat man diese Perspektivlosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit. Wenn wir das Gefühl haben, allein auf uns gestellt zu sein, verlassen zu sein. Man kann auch verlassen sein in einer Familie, wenn man eingebunden ist in ein soziales Gefüge oder in einer Gemeinde, im Hauskreis, man kann sich trotzdem verlassen fühlen, weil irgendwo die Perspektive, die Nähe, die innere Nähe, die Verbindung abgerissen ist. Man ist nur noch in seinem Gedankenkarussell und kann das gar nicht mehr wahrnehmen, diese Verbindungen, und auch nicht mehr darauf zurückgreifen. Wenn wir mit dem Schlimmsten rechnen, anstatt von Gott das Gute zu erwarten, das tut David hier auch. Er rechnet mit seinem Tod. Es ist alles zu spät. Gott schaut nicht hin. Mein Feind wird mich erwischen. Hoffnungslos. Ich vermute, wir wissen nicht, wie lange es bei David gedauert hat, bis Gott eingegriffen hat. Es kann manchmal länger dauern, wir wissen es nicht, aber es dauert nur so lang, wie wir es auch aushalten können und wie Gott es für, für richtig befindet und für gut befindet. Oder bis Gott auch die Dinge auf den Weg gebracht hat. Gott kann ja nicht von heute auf morgen schnipp. Er könnte, aber er macht es nicht. Er nimmt die Menschen mit auf seinem Weg. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und das ist das Rezept gegen die Hoffnungslosigkeit hier bei David zumindest und gegen Verzweiflung. Gott die Not im Gebet sagen. Meine Not, die mich beschäftigt, vor Gott bringen. Und manchmal hilft es wirklich, das gemeinsam zu tun, wenn man es alleine auch nicht mehr schafft. Darauf hoffen, dass Gott etwas Gutes draus macht, dass er für uns ist. David hatte hier nicht mehr den Blick, dass Gott ihm wohlgesonnen ist, dass er was Gutes für ihn tut. Man könnte das auch als Vertrauen bezeichnen. Auf Gott vertrauen heißt, darauf hoffen, dass er was Gutes tut, dass was Gutes daraus macht, dass er was Gutes für mich hat. Wie auch immer gut aussehen mag, wir erkennen es manchmal nicht, ob was positiv ist, manchmal im Rückblick erst, aber Gott weiß, was für uns gut und wichtig und richtig ist. Das Problem ist, und das war auch bei David damals das Problem, der Teufel möchte uns dieses Vertrauen immer wieder rauben. Der Feind Gottes, der sich bedient durch Gedanken, negative Gedanken, die in unser Denken reinkommen, Katastrophendenken. Katastrophendenken malt immer das schlimmste Szenario aus, das man sich vorstellen kann, und dann haben wir das Gefühl, genauso wird es kommen. Genauso wird es kommen. Oder negativ gestimmte Menschen, die in unser Leben treten. Also ich kenne auch ein paar, da weißt du, wenn die jetzt anfangen zu reden, da kommt 90% kommt irgendwas Negatives. Wie gehe ich damit um? Am Anfang hat es mich beschäftigt, am Anfang habe ich nur was gesagt, dann hat es mich nur noch innerlich beschäftigt und jetzt distanziere ich mich innerlich und sage, gut, er weiß es nicht besser in dem Moment. Ich bete vielleicht für die Person, dass er irgendwann mal rauskommt aus dieser negativen Spirale. Und ich lasse es nicht so sehr an mich ran. Aber wenn wir da nicht aufpassen, können uns diese Gedanken, dieses Katastrophendenken oder auch negativ gestimmte Menschen oder negative Nachrichten. Also ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn wir jetzt in die Welt schauen, man kann ja über Internet, Fernsehen schauen, immer weniger habe ich das Gefühl, die Nachrichten, sondern Internet ist viel, viel schneller, viel näher an den Geschehnissen dran. Man kann sich stündlich die Kriegsberichterstattung aller Kriege, die gerade laufen, reinziehen. Und es ist richtig und wichtig und gut, informiert zu sein. Keine Frage. Aber muss ich stündlich auf YouTube gucken, was jetzt schon wieder passiert ist, welcher Angriff, wie viele Menschen da gestorben sind. Ich bin der Meinung, kann man auch anders sehen vielleicht, ich bin der Meinung, das brauchen wir nicht. Und es tut uns auch nicht gut. Das ist zu viel an negativer Information. Hin und wieder mal die Nachrichten anschauen oder mal in die Zeitung schauen und dann weiß ich, was läuft. Für die Situation beten, für die Menschen beten. Wenn ich nah dran bin, wie wir es vorgehört haben, im Iran die Verwandtschaft, kann man für die Leute beten, dann kriegt man auch viel mehr mit. Das ist nochmal eine andere Situation. Aber auch da muss man aufpassen, dass man sich nicht runterziehen lässt. Und dann die Hoffnung verliert dabei. Was ist der Schlüssel? Ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt. Was ist der Schlüssel bei David? Interessant, in Vers 6, plötzlich sagt David, aber. Ich glaube, das Aber, das kam nicht sofort. Das hat sich entwickelt, das Aber. Aber ich habe fest auf deine Güte vertraut. David ist zu dem Vertrauen hindurchgedrungen, dass Gott ihm wohlgesonnen ist. Er spricht hier von Güte. Was ist Güte? Man könnte auch sagen Barmherzigkeit. Man könnte sagen Gnade. Einfach eine unverdiente, also nicht auf meine Leistungen basierende Hinwendung der Person etwas Gutes zu tun, was sie jetzt in dieser Situation in dem Moment braucht. Das ist die Güte Gottes. Und David konnte sie irgendwann dann wieder erkennen in seinem Leben. Vielleicht hat Gott was ganz Bestimmtes getan, wo dann David aufgewacht ist und gesagt hat, ja, stimmt eigentlich, Gott ist noch da. Vielleicht hat Gott zu ihm geredet oder hat eine Situation verändert. Mir geht es manchmal so, wenn ich auch so merke, irgendwie kreisen meine Gedanken gerade wieder über irgendein Problem, über irgendein Thema, dass manchmal, wenn man dann zur Ruhe kommt, wenn man da drin steckt, dann ist man so ein bisschen taub für Gottes Reden. Aber wenn man sich da wieder rausnimmt, man geht zum Sport, man fährt eine Runde Fahrrad, man macht einen Spaziergang, man trifft sich mit jemand und trinkt einen Kaffee. Also wenn man da rauskommt, dann hat Gott wieder Gelegenheit, zu einem zu reden, einem zu begegnen. Und dann kann man wieder erkennen, dann erkenne ich manchmal, ah, da hat Gott jetzt gerade mir was gezeigt oder irgendwas, einen Gedanken geschenkt. Ja, Gott ist noch da, er hat es noch im Griff, die Situation. Er hat alles in der Kontrolle. Ich war nur wieder mit meinem Blick ein bisschen weg von dieser Hoffnung, die in Gott steckt. Und das hat David die Dunkelheit genommen, in der er gesteckt hat. Also das kann man vielleicht auch noch als Rezept oder als Idee mitnehmen. Wenn du merkst, die Hoffnungslosigkeit wird immer größer, mach irgendwas anderes, das dich wegbringt von diesen Gedanken. Ich habe gerade ein paar Beispiele aufgezählt. Und das ist immer gut, wenn man nicht alleine ist, weil manchmal kommt man auch gar nicht mehr auf die Idee, dann irgendwie sich da rauszuziehen aus der Situation. Manchmal ist es auch nach dem Gebet so, man betet. Wie David hat, ich denke, David hat auch gebetet. Und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Die Situation verändert sich nicht. Habe ich falsch gebetet? Glaube ich zu wenig? Ich glaube nicht. Wenn wir Glauben haben wie ein Senfkorn, das reicht. Kann Gott Berge versetzen. Sondern wir brauchen einfach auch die Geduld. Und David sagt, jetzt lacht mein Herz vor Freude, weil du mir geholfen hast. Er konnte es jetzt erkennen, dass Gott ihn nicht verlassen hat oder versäumt hat. Im Hebräer 13, Vers 5 steht es auch, ich will dich nicht verlassen oder versäumen. Gott hat bei David zur richtigen Zeit eingegriffen. Es ist die Frage, warum nicht sofort? Warum ändert Gott nicht Dinge sofort? Warum beendet er nicht sofort Kriege? Warum wird jemand nicht sofort gesund oder wird gar nicht gesund? Das wissen wir nicht, weil Gott hat den Überblick, er kennt auch die Zukunft, er weiß viel, viel mehr. Da dürfen wir Gott vertrauen, dass Gott es recht machen wird. Von uns erfordert es manchmal ein Ausharren, eine Geduld, die schwer sein kann, die richtig schwer sein kann. Aber wir dürfen dann auch wissen, dass Gott was Gutes draus machen wird. Wie es im Römer 8, 28 steht. Die, die mit Gott unterwegs sind, dem wird alles mit zum Guten dienen. Kurz, mittel oder langfristig. Das ist, sagt Paulus den Römern, durch den Heiligen Geist, so ist Gott. Er arbeitet dran. Wir kennen Gottes Timing nicht, aber wir dürfen ihm vertrauen, er hat das perfekte Timing. Die Bibel bezeichnet das auch als Prüfungen manchmal. Achtet es vor lauter Freude, fällt mir mal schwer, aber achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung oder man könnte auch sagen Prüfung fallt. Denn dadurch wird euer Glaube wertvoller als Gold, er wird geprüft. Gott möchte uns dadurch auch verändern. Nicht alles, was uns begegnet im Leben, findet Gott gut. Gott findet Kriege eigentlich nicht gut, dass Menschen sich umbringen. Aber es ist nun mal so, Menschen sind einfach so, machen das. Und Gott wird aber für dich persönlich in deiner Situation trotzdem noch mit dir sein und für dich was Gutes draus machen, langfristig. Das braucht von uns Geduld, die wir uns auch gegenseitig zusprechen dürfen uns gegenseitig ermutigen dürfen. Wir haben es vorher gesungen, dass die Gemeinschaft, dass wir gemeinsam unterwegs sind, das brauchen wir. Wenn wir allein sind, wir sind dem Teufel unterlegen, immer wieder, weil er einfach gerissen ist und schlau ist. Und wenn wir da gemeinsam unterwegs sind und offen und authentisch sagen, hey, mich beschäftigt das gerade, kann ich mal mit dir drüber reden oder können wir einfach nochmal beten? Wir sind in unserer, ich würde mal sagen, ist vielleicht auch unsere deutsche Kultur, wir machen alles mit uns selber aus. Wir versuchen alles selber zu lösen. Wir haben nach außen hin keine Probleme, als Christ vielleicht gar nicht irgendwelche Probleme, weil dann ist ja mein Glaube vielleicht falsch oder schwach oder schlecht. Ich dachte, da dürfen wir als Gemeinde echt auch noch dazu lernen. Gucke ich auch mich an. Ich habe auch viel in der Vergangenheit mit mir ausgemacht. Ich bin auch jetzt so ein bisschen dabei, manche Dinge einfach mutiger einfach mal anzusprechen. Man sieht ja, ob das Gegenüber darauf eingehen kann, ob der überhaupt gerade oder die in der Situation gerade ist, dass sie das auch tragen kann, mittragen kann. Das ist ja auch eine Last für jemand. Aber ich glaube, da dürfen wir als Gemeinde auch noch wachsen und uns auch von Gott da auch verändern lassen. Zum Abschluss habe ich uns drei ermutigende Bibelverse mitgebracht. Der erste, auch ein Psalm, aber nicht von David, sondern von den Korachiten. Also das war eine Sippe unter den Juden damals. Gott ist für uns eine starke Zuflucht. In höchster Not steht er uns bei. Haben sie damals schon erlebt. In höchster Not steht er uns bei. So ist Gott. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Der Psalm ist wieder von David. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Das ist ein Vers, der hat mich auch eine Zeit lang wirklich getragen, dass viel Leiden, es bleibt uns nicht erspart, Dinge zu erleiden. Es gehört zum Leben einfach dazu, auch wenn wir es uns anders wünschen würden manchmal. Aber aus alledem hilft ihm der Herr, aus alledem. Das fand ich so stark. Egal, was mir oder dir begegnet, Gott ist mit dir in der Situation drin und er wird dir irgendwie heraushelfen. Und da kommt jetzt der nächste Vers, der letzte, wo Paulus den Korinthern, den Christen in Korinth schreibt, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Das heißt, wir sehen manchmal den Ausweg auch nicht. Bis Gott ihn uns irgendwann zeigt oder bis wir ihn erkennen, so geht's weiter. So hast du es gemeint, Gott. Und bis dahin sind wir und fühlen uns bedrängt, leiden vielleicht unter einer Situation, aber wir dürfen wissen, Gott arbeitet schon an dem Ausweg. Und das macht mir Mut, bei allem Schwierigen zu wissen, dass Gott im Regiment sitzt, die Kontrolle hat und im Endeffekt mir alles zum Guten dienen muss. Ich habe dann, es ist ein weltliches Zitat, nicht aus der Bibel, würde auch gut in die Bibel reinpassen, aber ich lese es euch mal vor, finde ich sehr schön, damit schließe ich auch ab. Der Optimist hat nicht weniger oft Unrecht als der Pessimist, aber er lebt froher. Ich lese es nochmal. Der Optimist hat nicht weniger oft Unrecht als der Pessimist, aber er lebt froher. Kann man sich auch als Lebensmotto mitnehmen, vielleicht ergänzend. Ich bete noch zum Abschluss mit uns. Vater, ich danke dir, dass du, wie wir es auch heute schon gehört haben, gestern, heute und morgen und in Ewigkeit derselbe bist. Was wir im Alten Testament von dir erfahren und lernen dürfen, wie du bist, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du mit David umgegangen bist, so gehst du auch heute mit uns um. Und dafür danke ich dir, dass du so unveränderbar, veränderlich bist. Danke für deine Güte. Danke, dass du uns Hoffnung gibst, auch die Hoffnung bis in die Ewigkeit über dieses Leben hinaus. Aber auch schon hier brauchen wir sie Tag für Tag. Schenk uns doch diesen Blick immer wieder neu auf dich und da, wo wir uns verrennen in Schwierigkeiten und Situationen, dass du uns da herausrufst, herausführst, durch Geschwister, durch Situationen, durch Gedanken, durch Lieder. Ja, hilf uns da bitte, sei du da mit uns. Und sei auch bei allen, die jetzt heute im Urlaub sind, in Urlaub gefahren sind oder unterwegs sind, heute nicht da sein können, segne sie und sei du mit ihnen. Amen.